Liebe Gemeinde, ich grüße euch an diesem heutigen Sonntag Rogate mit dem Spruch für diesen Sonntag und die vor uns liegende Woche aus Psalm 66, Vers 20. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Rogate, betet, so heißt dieser Sonntag, der fünfte Sonntag nach Ostern. Und daher geht es auch in der heutigen Predigt um das Gebet. Gott schuf uns zu Beginn und später erlöste er uns durch Jesus Christus zur Gemeinschaft mit sich. Und das Gebet, der Dialog zwischen Gott und Mensch, ist ein wichtiger Teil dieser Beziehung. Im Gebet sprechen wir zu Gott über ihn selbst, über uns und über die Menschen und Situationen um uns herum auf der Erde. Die Bibel lehrt uns, wie wir beten sollen, sei es allein oder sei es in Gemeinschaft. Im Gebet drücken wir Gläubigen Anbetung und Lob aus. Wir bekennen unsere Sünden, bitten um Vergebung. Wir danken Gott für seine Güte und Treue und schließlich treten wir fürbittend für uns selbst und für andere ein. In unserem heutigen Predigttext geht es um das Gebet schlechthin, das Vaterunser. Matthäus setzt es in die Mitte der Bergpredigt. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass dieses Gebet das am häufigsten gesprochene Gebet ist. Es ist das Hauptgebet der Christen. Man lernt es schon als kleines Kind und es ist fester Bestandteil der Liturgie. Es ist ein Gebet, das man auswendig kann und das man auch in Situationen beten kann, wenn einem sonst wirklich nichts mehr einfällt. In der Begleitung von Sterbenden oder auch als letzter Halt in Situationen, die unsere bisherigen Erfahrungen übersteigen und uns schwer erschüttern. Unzählige Male gebetet, manchmal vielleicht auch heruntergeleiert oder tatsächlich geplappert. Martin Luther hat sinngemäß über das Vaterunser Folgendes gesagt. Es ist der größte Märtyrer auf Erden, denn jeder plagt dieses Gebet, jeder missbraucht es und es wird ohne Andacht zerplappert. Nur noch wenige tröstet es und nur noch wenige werden durch rechten Gebrauch des Gebets fröhlich gemacht. Das sagte schon Luther vor 500 Jahren über das Vaterunser. Ja, dann lasst uns doch mal etwas genauer mit diesem Gebet befassen. Wir hören auf den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus Matthäus 6, die Verse 5 bis 15. Ich lese aus der Genfer Übersetzung. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie beten gern in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr so beten: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Soweit der Predigttext. Er steht, wie gesagt, in der Bergpredigt, einem zentralen Abschnitt im Neuen Testament. Wenn man genauer hinsieht, erkennt man, dass Jesus in diesem Gebet durchaus Bezüge zum Alten Testament herstellt. Denn auch zur Zeit des Alten Testaments ging es um die Heiligung des Namens Gottes, das Kommen seiner Herrschaft, das Geschehen seines Willens. Dazu rufen die Propheten das Volk Israel auf. Und auch die nachfolgenden Bitten haben Bezüge zum Alten Testament. Die Speisung mit Manna in der Wüste, die Versuchung und Anbetung des goldenen Kalbes, ebenso wie die Vergebung Gottes und der Kinder Israels untereinander. Formal besteht das Vaterunser, so wie wir es beten, aus drei Abschnitten. Es verbindet drei Wünsche im ersten Teil mit vier Bitten im zweiten. Zum Schluss kommt noch einmal eine Bekräftigung der Herrschaft, der Macht und der Herrlichkeit Gottes. Die Wünsche des ersten Teils blicken auf den Vater, auf seinen Namen, seine Herrschaft und seinen Willen. Die Bitten des zweiten Teils zielen auf seine Kinder und auf das, was sie zum Leben brauchen. Das tägliche Brot, die Vergebung untereinander und vom Vater im Himmel, Bewahrung vor Versuchung und Erlösung vom Bösen, das heißt von dem, was ihr Leben bedroht, beschädigt oder zerstört. Ja, alles in allem eine Menge Stoff, und ich kann mich erinnern, dass ich vor einiger Zeit einmal eine ganze Allianz-Gebetswoche nur mit dem Vaterunser beschäftigte. So viel Zeit haben wir heute nicht, und ich will es daher mit dem ersten Teil des Gebets bewenden lassen. Unser Vater im Himmel. So setzt Jesus ein. Vater. Im Originaltext steht da Abba. Und wir wissen alle, dass damit nicht etwa eine schwedische Popgruppe gemeint ist, sondern dass Abba für Papa steht. Und diese Anrede war für die Menschen, die zur Zeit Jesu lebten, ziemlich unerhört. Gott so anzureden. Papa. Kindersprache also. Niemand von den frommen Leuten in Israel hat Gott im Gebet so angeredet, den Schöpfer des Himmels und der Erde, den Herrn der Welt. Aber Jesus tut's immer wieder. Abba, lieber Vater. So vertraut hat Jesus von Gott gesprochen. Und mit diesem Abba, dem Vater unser, öffnet sich quasi die Tür, die einlädt, ohne Scheu, ohne Angst vor Gott zu treten. Vater, das heißt auch, ich brauche kein großes Ritual. Es muss weder geweihter Priester noch sonst ein Medium da sein, um mit dem Schöpfer aller Dinge in Kontakt zu treten. Vater sagen genügt. Und damit drücken wir aus, du Gott bist der Einzige, der jetzt für mich zuständig ist. Jetzt brauche ich dich und sonst niemanden. Unser Vater im Himmel. Liebe Geschwister, wenn wir das so beten, dann halten wir daran fest, dass diese Welt von guten, väterlichen Händen gehalten ist und darum nicht auf die Katastrophe, sondern auf ein letztes Heil und Schönwerden hinausläuft. Wenn wir das beten, dann erkennen wir uns als Söhne und Töchter des einen guten Gottes, nicht als Sklaven finsterer Schicksalsmächte oder raffinierter menschlicher Herren. Dann erkennen wir, dass wir keine unbedeutenden Wesen sind auf einem Staubkorn genannt Erde am Rand des Universums, das aus dem Nichts kommt und auf das Nichts zuläuft. Nein, wir erkennen, dass wir kostbar sind, geliebt vom Chef des Lebens. In ihm haben wir nun eine erstklassige Adresse für unsere Bitten und unsere Klagen, für Zweifel auch und schlaflose, unruhige Stunden, wenn uns die Dinge über den Kopf wachsen. Wer unser Vater sagt, weiß dann auch, dass er Geschwister hat, die Menschen und Mitgeschöpfe dieser wunderbaren, gottgewollten Welt, und dass ich darum mit ihnen nicht beliebig umgehen darf. Ist euch schon mal aufgefallen, dass in dem zentralen Gebet der Christenheit die Wörter ich, mein, mir, mich überhaupt nicht vorkommen? Geheiligt werde dein Name. Gott hat einen Namen, einen heiligen Namen, der so heilig ist, dass die Juden zur Zeit des Alten Testaments diesen Namen nicht aussprechen wollten, um ihn nicht unabsichtlich zu verletzen. Unvorstellbar, dass sie ihn mit Papa anreden. Gott hat einen Namen, er ist nicht irgendein namenloses Geistwesen. Zwar ist er in seinem Wesen mit unseren Sinnen und Gedanken nicht vollständig zu erfassen. Nicht einmal Jesus, der Mensch gewordene Sohn Gottes, ist in seinem Wesen vollständig zu erfassen. Gott hat einen Namen, und der Gott, der einen Namen hat, ist auch nicht der Feld-, Wald- und Wiesengott, den manche Menschen in der Schönheit der Natur erkennen wollen. Gott hat einen Namen. Als Moses den brennenden Dornbusch in der Wüste entdeckt und von Gott beauftragt wird, das unterdrückte Volk aus der Sklaverei in Ägypten zu befreien, da fragt er nach dem Namen dessen, der da zu ihm spricht. Und dann stellt sich Gott vor als der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, als der treue Gott des Bundes und der Verheißung, der zu seinen Versprechen steht. Und als seinen Namen nennt er dann geheimnisvoll: Ich bin, der ich bin. Die Stelle kann auch mit Ich werde sein, der ich sein werde übersetzt werden. Wie auch immer, ziemlich geheimnisvoll dieser Name. Namen dienen in der heutigen Zeit ja im Wesentlichen dazu, einen Menschen zu identifizieren. Und dabei sagt der Name nichts über das Wesen des Menschen aus. Zur Zeit der Bibel war das anders. Biblische Namen sind vor dem Hintergrund zu verstehen, dass der Name eines Menschen etwas über seinen Charakter aussagt. Der Name Gottes, der Mose am brennenden Dornbusch genannt wird, steht für Gott als den, der sich durch sein Wort und Werk offenbart hat. Zuerst gab er sich Mose zu erkennen als der Gott, der den Bund mit den Erzvätern geschlossen hatte. Dann fragte Moses konkret nach dem Namen Gottes, und Gott antwortete: Ich bin, der ich bin. Und dieser Name verkörpert die ewige, selbstbestimmte, souveräne Wirklichkeit Gottes, sein übernatürliches Wesen. Im Zeichen des brennenden Dornbusches machte Gott deutlich, dass sein Volk ihn alle Zeit als den lebendigen, herrschenden, mächtigen König in Erinnerung haben soll. Bei einer anderen Gelegenheit verkündete Gott seinen Namen folgendermaßen: Der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Während Gott im brennenden Dornbusch auf die Art seiner Existenz hinweist, beantwortet er hier die Art seines Handels. Beides sind Offenbarung seines Namens, Enthüllung seines Wesens. Dafür sollen die Gläubigen ihn fürchten und ehren in Ewigkeit. Gottes Name steht für sein Wesen. Er ist der, dem das Leiden seines Volkes nicht gleichgültig ist und der es aus Ägypten befreit mit starker Hand. Befreier ist sein Name. Er ist der, der seinem Volk dann in den 10 Geboten Weisung gibt und damit den Raum absteckt, in dem es frei bleiben kann. Helfer ist sein Name. Er ist der sein Volk durch die Wüste hindurchträgt in das gelobte Land, der an seiner Seite ist, der auch den Ungehorsam strafen muss und doch sein Volk nicht aufgibt. Retter ist sein Name. Nein, Gott bleibt nicht namenlos anonym, keine graue Eminenz hinter den Kulissen, kein Marionettenspieler aus dem Jenseits. Gott macht sich bekannt. Er offenbart sich, der heilige Gott. Endgültig dann in der heiligen Nacht, da hat er seinen Namen, seinen heiligen, herrlichen Namen so tief sinken lassen, so klein gemacht, dass er in einer Futterkrippe Platz hat. Da war sein Name so groß wie ein kleines, schreiendes Kind, Jesus. Gottes Name ist nicht auszuradieren aus der Geschichte. Der Befreier, der Helfer und Retter, der will es mit uns zu tun haben. Er ruft uns bei unserem Namen, jeden von uns. Darum sind wir versammelt zum Gottesdienst und wissen, er ist mitten unter uns. Er ist gegenwärtig in seinem strengen und befreienden Wort. Und im Hören auf ihn, im Lob seines Namens, fängt die Heiligung seines Namens an. Heiligung seines Namens geschieht, wo wir ihn auch die Grauzonen unseres Denkens und Tuns ausleuchten lassen. Jesu Tun und Sagen das Licht sein lassen in unserem Leben und miteinander leben. Dein Reich komme. Dein Reich komme, eine dringliche Bitte, ein Seufzer hin zu Gott ist das. Das ist ein Ruf aus der Tiefe, ein Ruf nach Änderung, ein Herbeirufen Gottes, dass er sich doch endlich als Gott und Herr der Geschichte erweise. Aber, Hand aufs Herz, ist das realistisch, diese Hoffnung auf die große Wende? Muss man sich nicht abfinden mit dem, wie die Welt, wie der Mensch nun einmal ist? Wer satt ist, einigermaßen gesichert lebt, ein Dach über dem Kopf hat, wer versorgt ist, der kann das vielleicht, sich abfinden. Wir können das vielleicht in unserem immer noch reichen Land. Aber Menschen, die nichts anderes zu erwarten haben als Hunger und Tod und Leiden, die können sich nicht damit abfinden. Sie haben vielmehr ein empfindsames und weit offenes Ohr für die Hoffnung auf Veränderung und Wandel. Und um nichts anderes geht es in dieser Bitte des Vaterunsers, um die Zuversicht, um die begründete Hoffnung, dass nichts so bleiben muss, wie es ist. Es geht um die grundsätzliche Wandelbarkeit aller Dinge, aller Verhältnisse und auch aller Menschen. Wandelbarkeit, aber nicht durch das, was wir tun, sondern durch das, was Gott tut. Nein, wer betet, dein Reich komme, der verbietet sich Sätze wie, da kann man nichts machen, oder was kann man schon tun? Nein, es muss nichts beim Alten bleiben. Änderung ist möglich, weil Gott es versprochen hat, weil der erhöhte Christus spricht, siehe, ich mache alles neu. Dein Reich komme, nur drei Worte, aber man überlege genau, ob man sie ernst meint. Denn da betest du um nicht weniger als um einen umfassenden Umsturz in deinem Leben und weit darüber hinaus. Herrschaftswechsel ist angesagt, denn das Reich Gottes, oder wie Matthäus oft überliefert, das Himmelreich, das ist nicht ein fernes Jenseits, wo man es sich bequem macht auf einer Wolke, sondern weil das Reich Gottes unter uns getreten ist, in der Person Jesus Christus, weil er zum Angriff geblasen hat auf die Gesetze der alten Welt, auf Leid, Bosheit, auf Sünde und Tod. Daher rüttelt das herbeigebetene Reich Gottes an allem, was an Götzendienst, an falschen Herren über mein Denken und Fühlen und Handeln noch in mir ist. Ja, Umsturz ist angesagt, Herrschaftswechsel, der aber nirgendwo anders anfängt als tatsächlich bei mir selbst. Ganz klein fängt es an. Das hat dieses senfkornartige Reich Gottes so an sich. Dieses sich Zug um Zug mehr von Jesus bestimmen und auf ihn hin sich ausrichten lassen, damit sein Wort wirklich meines Fußes Leuchte werden kann, ein Licht auf meinem Weg heraus aus der Dunkelheit. Dein Reich komme. Wer so betet, der und die weiß, wohin man gehört. In den Dienst als Bürger in diesem herrlichen Reich Gottes, schon heute. Da werden wir mit unserer kleinen Kraft uns in den Dienst stellen lassen und das tun, was Leid in dieser alten, vergehenden Welt vermindert. Die Welt kann besser werden, als sie ist, durch das, was wir Christenmenschen dafür tun. Dabei ist all unsere Aktivität nur bruchstückhaftes, vorläufiges Zeichen auf sein kommendes Reich. Ja, das ist ein großer Trost im Wirrsal unserer Zeit, wo eben oft so wenig zu sehen und zu spüren ist von Gottes Herrschaft. Aber Gottes großer Tag kommt. Wir haben ein Ziel. Unser Warten wird sich lohnen. Einmal wird Gott unsere Bitten, unser Seufzen erhören, wird kommen zum jüngsten Gericht, wird abwischen alle Tränen vom Angesicht der Welt und der Tod wird nicht mehr sein. Darum, dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Ich glaube, würde man eine Umfrage machen, welcher der Wünsche im Vaterunser wohl der schwierigste ist, ich denke, dieser Wunsch würde am häufigsten genannt. Dein Wille geschehe. Häufig werden diese drei Worte bei Traueranzeigen von den Angehörigen ausgewählt. Dahinter steckt oft schweres Leid, das die Angehörigen beim Tod eines lieben Menschen durchmachen mussten. Der Tod, der nur als harter, grausamer Schicksalsschlag empfunden werden kann. Gottes Wille geschehe. Ich möchte die Verwendung dieser Worte auch gar nicht kritisieren, aber was für ein Verständnis von Gott, was für eine Auffassung von dem, was Gottes Wille ist, steht dahinter. Sieht man Gott als einen blinden Schicksalsverhänger, einen stummen Austeiler von Glück und Leid, von Freude und Enttäuschung? Aber, liebe Gemeinde, ist das unser Gott? Ist das der Gott, zu dem wir Vater sagen dürfen? Ich glaube, der Gott der Bibel will etwas anderes. Er will etwas ganz Bestimmtes. Er will als erstes das Leben. Er bleibt nicht für sich, ist sich nicht selbst genug, sondern er schafft diese Erde, ein sinnvoll geordnetes Schöpfungswerk. Er selbst bewertet das und sagt, und siehe, es war sehr gut. Gegen allen chaotischen Zerstörungswillen der auf unserem Erdball in zunehmendem Maße sichtbar wird, gilt seine Zusage: Es soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Leben, das ist Gottes Wille. Buntes, frohes, reiches, staunenswertes, gutes Leben für alle seine Geschöpfe. Und in dieser Schöpfung hat sich Gott ein Volk erwählt, angefangen mit Abraham. Ein Volk als ein Beispiel dafür, woraufhin er mit seinem Willen abzielt. Dieses Volk Israel hat er aus der Sklaverei, der Knechtschaft befreit. Denn auch das ist Gottes Wille. Nicht der gequälte, unterdrückte Mensch, nicht zementierte Herrschaft derer, die oben sind, über die da unten, nicht gottlose und menschenverachtende Zustände. Gottes Wille ist das Zusammenleben in Freiheit und ohne Angst voreinander. Gottes Wille ist, du sollst nicht töten, nicht stehlen, nicht lügen. Gott will etwas und Gott will vieles nicht. Gott will ein Ziel erreichen mit seiner Welt. Paulus bringt es auf die Formel: Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Da sehen wir Gott ins Herz. Gott will Rettung, Leben, unser Heil. Er gibt keinen Menschen auf, er übersieht keinen. Es lebt kein Mensch auf dieser Erde, über dem nicht dieser gute Wille Gottes steht. Gott will etwas. Sein Wille soll geschehen. Nicht nur im Himmel, da ist sein Wille schon verwirklicht. Da loben ihn die Engel und dienen seinem Willen. Aber auch auf Erden soll sein Wille geschehen. Und darum kam er vom Himmel auf die Erde, darum sandte er seinen lieben Sohn wie ein Schaf mitten unter die Wölfe. In ihm ist seitdem Gottes Wille pur zu sehen. Jesus, meine Speise ist es, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. So sagt er. So tut er. Vier Beispiele nenne ich. Den Aussätzigen macht er rein, den Blinden sehend, den Lahmen richtet er auf. Das ist Gottes Wille, nicht das Annehmen eines unabänderlichen Schicksals. Am Grab des Lazarus, am vermeintlichen Totenbett, im Haus des Jairus, da entreißt er dem Tod seine Beute. Lazarus, komm heraus aus deinem Grab. Das ist Gottes Wille, der geschieht. Dem reichen Jüngling sagt Jesus: Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. So fordernd, so umstürzend und angreifend kann Gottes Wille sein. Im Sturm auf dem See, in der Nacht, als die Wellen das Schiff der Jünger überspülen, da steht er auf und ruft zum Sturm: Schweig und verstumme. Denn nicht Angst und Sorge sollen siegen über sein gequältes Geschöpf, sondern das Vertrauen in den: Fürchte dich nicht, Gott, den: Ich bin bei euch alle Tage, Gott. Dein Wille geschehe. Merken wir, dass es dabei nicht um das Annehmen eines blinden Schicksals geht, um ein geduldiges Ja zu allem, was uns zustößt? Denn längst nicht alles, was auf der Erde passiert, geschieht nach Gottes Willen. Wir können allerdings sicher sein, dass Gott das, was uns zustößt, zulässt. Es muss an seinem Thron vorbei. Dein Wille geschehe, auch auf Erden. Wenn ich das bete, dann mache ich mich unzufrieden mit der Situation der Welt und meines Lebens jetzt. Ich bete darum zuerst einmal gegen mich selbst, dass nicht mein Eigenwille immer triumphiert, sondern dass ich Jesus immer ähnlicher, barmherziger, menschlicher, vertrauensvoller werde. Und ich bitte damit darum, dass Gott mich wachrüttelt und gebraucht als Arbeiter in seiner Ernte, bis sein Reich kommt. Ja, zurückblickend, manche Menschen fragen, wie man so etwas überhaupt ausspricht. Gottes Name ist doch sowieso schon heilig und sein Wille geschieht, auch ohne dass wir ihn dazu auffordern. Aber hinter diesem Einwand steckt ein Missverständnis. Wer so redet, der geht davon aus, dass wir Menschen Gottes Handeln als Zuschauer beobachten, die wie die Zuschauer in der Vergangenheit im Fußballstadion zu einem Spiel der Bundesliga ihren Beifall oder ihr Missfallen brüllen. Gott hat keine Zuschauer. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, das heißt, er soll geschehen durch uns, die wir zu ihm beten. Wer sich dem heiligen Willen Gottes ausliefert, der sieht sich auch diesem Willen verpflichtet. Der kann nicht anders, als diese unglaublichen Forderungen auf sich zu beziehen, wie liebt eure Feinde oder segnet, die euch verfluchen. Dass wir denen nicht aus eigener Kraft gerecht werden, ist klar. Aber wir bitten Gott, er möge uns selbstverantwortliche Aktivität in seinen Willen einbinden, uns zu Handlangern seiner Liebe machen. Amen. Lasst uns zum Abschluss jeder für sich zu Hause und doch gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.